Famous for their iconic Humboldt fog, inspired by the misty Humboldt County coastline, Cypress Grove has been a cornerstone of American cheese for over 40 years. Their range of fresh, soft-ripened, and aged goat cheeses promises an unforgettable experience. Proudly crafted in Arcata, California, where the redwoods meet the Pacific Ocean, Cypress Grove cheeses are available nationwide at specialty retailers. Discover their cheeses, serving tips, and even order online at cypressgrovecheese.com. Perfect for any occasion or as a gift. There's nothing like that Humboldt fog feeling.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute am Mikrofon Carsten Kellermann, das bin ich, und auf der anderen Seite des Äthers Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten.
Du warst am Wochenende unterwegs im Zeichen der Rheinischen Post und Fohlenfutters und zwar hat es dich nach Wegberg vertrieben, nicht weit von Mönchengladbach, aber dann doch ein Stück raus und kleines Stadion. Große Temperaturen und das erste Testspiel von Borussia Mönchengladbach und ja, ein Auswärtssieg. Da kann ich ja nur gratulieren.
Ja, ein Sieg, ne? Also, es ist ja nicht der erste seit Anfang April, sondern der erste seit einem anderen Testspiel, nämlich gegen Jüchen-Garzweiler kurz nach Saisonende. Aber ja, genau, ich glaube, unter dem Gesichtspunkt bewertet man so ein Spiel ja nicht, sondern doch eigentlich schon, aber nur, wenn es verloren geht. Siege sind dann ja doch schon reines Pflichtprogramm, zumal Wegberg ja auch abgestiegen ist aus der vierten Liga in die fünfte und eine sehr neu formierte Mannschaft hat. Ja, und bei Borussia neu formiert, ja, natürlich auch in einigen Belangen, aber jetzt nicht komplett neu. Wenn wir über die erste Halbzeit reden, hatten wir da Omlin und gut, in der Viererkette fing es etwas kurios an. Franck Honorat hinten rechts, daneben Niklas Wieder, Kuitakura, Luca Netz, die Doppelsechs, Philipp Sander, Rocco Reitz, eine offensive Dreierreihe aus Grant, Leon Ranos, Alassane Plea, dem 17-jährigen Kilian Saug und dann eben einem wirklich richtig neuen, nämlich Tim Kleindienst. Philipp Sander auch neu, den wir also das erste Mal in Aktion gesehen haben. Naja, und eigentlich hätte Tim Kleindienst so im Alleingang schon dafür sorgen können, dass das Ganze etwas klarer ausfällt als das 2-0, das es dann am Ende war für Borussia. Das Tor in der ersten Halbzeit in der 45. Minute hat nicht er erzielt, sondern Grant Leon Ranos an seinem 21. Geburtstag. Aber ja, es war wirklich sehr, sehr heiß. Das hat das Ganze auch beeinflusst nach einer Trainingswoche mit vielen Einheiten. Aber es war den Borussen dann schon ein Anliegen, auch wirklich sich tief in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Dementsprechend in der ersten Halbzeit auch ein paar Konter der Wegberger, die Jonas Omlin dann aber spätestens entschärft hat. Ich habe viel auf die Doppelsechs geachtet, auf Rocco Reitz und Philipp Sander. Das ist auf jeden Fall eine sehr aktive und bissige und energievolle, würde ich sagen. Also Rocco Reitz hat auch direkt da weitergemacht, wo wir letzte Saison gesehen haben, nämlich viel gemacht. Und ja, Philipp Sander, das ist schon auch viel Körperlichkeit im Zweikampf. Das haben wir auch schon letzte Woche im Training gesehen. Mal gespannt, wie das weitergeht.
Ja, diese Aufstellung habe ich tatsächlich auch im Training gesehen. Es war ja tatsächlich so, dass im Training am Freitag die Mannschaften, die gegen Wegberg oder in Wegberg gespielt haben, schon aufgelaufen sind. Und ja, Philipp Sander macht einen richtig guten Eindruck und ist, glaube ich, auch wirklich bei den Borussen gut angekommen. Er ist auch einer, der gleich auf dem Platz sehr präsent ist. Das ist halt wichtig. Und ja, einer, der von hinten raus auch Dampf machen kann, aber eben auch diese defensive Variante dann eben darstellt. Einmal, ja, wie war das letztes Jahr im Sommer, die Holding Six, kann er auch und ja, das ist eine gute Zuverlässigkeit und in Kombination mit Rocco Reitz oder dann vielleicht mit den anderen Varianten später mit Julian Weigel oder auch ja, Florian Neuhaus, da kann man sich das schon ganz gut vorstellen, dass er da eine zentrale Rolle spielt. Und ja, ich glaube, er hat sich auch relativ schnell akklimatisiert, in dieser Rolle vorangehen zu wollen. So kommt das jedenfalls im Training rüber. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Testspiel gewesen ist, aber so wie du gerade gesagt hast, war ja da ja auch, ich war jetzt nicht in Wegberg, muss ich gestehen, war ja da auch jemand, der gleich auffällig geworden ist. Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Und Kleindienst mit Chancen und Kevin Stöger mit, ihr habt es geschrieben, Anna Gobrecht und du mit Freistößen.
Ja, Kevin Stöger dann in der zweiten Halbzeit, alle neun, finde ich, die dann auch jetzt zum Einsatz kamen, Sander, Kleindienst, Stöger, machen auch direkt den Eindruck, dass sie jetzt nicht erstmal sich ein Quartal gönnen zum Akklimatisieren und erstmal den Mund halten und sich irgendwie hinten anstellen, sondern denen sind auch wirklich, selbst Sander, der aus der zweiten Liga kommt, Führungsrollen zugedacht und die wollen sie, glaube ich, auch ausfüllen. Im Fall von Kevin Stöger auf dem Platz auch in so einer, ja, Dirigentenrolle, würde ich fast mal sagen, gerade so im Kontrast zu Alassane Plea, der jetzt zumindest nicht sehr auffällig war, sagen wir es mal so, in der ersten Halbzeit zieht Stöger da schon die Fäden im Mittelfeld, auch ein toller Steckpass direkt auf Nathan Ngoumou, oder müssen wir Nathan Reitz sagen, denn das war der Name, den er auf dem Trikot trug in den ersten 20 Minuten. Ja, irgendwie war da seins verloren gegangen und dementsprechend, ja, Rocco Reitz sozusagen in der zweiten Halbzeit auch im Einsatz und dann eben ja sozusagen die Highlights bei Kevin Stöger und es ist ja dann doch so ein bisschen das Sehnsuchtsthema Freistöße, wenn da sich einer gerade ein Linksfuß den Ball zurechtlegt. Und was macht Kevin Stöger beim ersten Mal? Spielt ihn kurz rechts raus zu Stefan Leiner, anstatt selber drauf zu ziehen. Da ging fast schon ein enttäuschtes Raunen durchs Stadion, aber dann noch eine Chance und der ging wirklich richtig gut auf den Winkel, auch super gehalten vom Wegberger Torwart. Ja, da hätte es fast mal wieder ein Testspiel-Freistoßtor gegeben, an denen es ja nicht mangelte in den vergangenen Jahren, Carsten, aber in der Bundesliga dann doch sehr, sehr dünn. Wir haben das mal rausgeguckt. Kevin Stöger hat 13 Freistöße auf oder Richtung Tor geschossen, vergangene Saison, Borussia in Summe nur 4. Also auch in der Hinsicht kann man sich dann einiges erwarten von Kevin Stöger.
Ja, wichtig finde ich auch. Und solche Szenen sind es eben, die in Gladbach lange gefehlt haben. Und wenn Stöger das jetzt wieder reinbringt, wir hatten das ja auch schon mehrfach thematisiert, dass wir das eigentlich auch von ihm erwarten, weil er einfach nicht nur Dirigent ist, sondern auch ein feines linkes Füßchen hat. Das sagt er ja sogar selbst. Und wenn er das dann auch noch auf den Platz bringt in Form von Freistößen, in Form von Pässen, er hat ja auch eine hohe Vorbereitungsquote. Gladbach hat ja ohnehin, was die Vorbereiter angeht, da wirklich gute Quoten in der Mannschaft mit Honorar und eben Stöger. Ja, wenn er das dann umsetzt und das gleich von Anfang an, finde ich auch wichtig. Wichtig, dass Kleindienst gleich präsent ist, wichtig, dass Sander gleich präsent ist und auch Stöger. Dann wird ja der Konkurrenzkampf nochmal angeheizt. Und ja, ein Alassane Plea, ein Florian Neuhaus, die ja eigentlich diese Rollen auch besetzen können, über die wir gerade geredet haben, die müssen sich da schon strecken und aufpassen, dass sie da nicht in der zweiten Reihe irgendwo so ein bisschen versanden.
Versandern. ja, ich finde, Julian Weigel gehört ja auch ein bisschen dazu. Ich würde sagen, also jetzt hat er, also es gibt angeblich ja niemanden, der eine Einsatzgarantie hatte, aber wenn jemand immer spielt, obwohl er auch mal vielleicht eine Pause verdient hätte, kommt das ja einer Einsatzgarantie gleich. Aber den sehe ich schon auch sehr herausgefordert durch Sander und Reitz. Also da sehe ich jetzt keine Garantie, dass Julian Weigel im ersten Pflichtspiel in der Startelf steht. Gerade weil Sander, Reitz, dieser Doppelsechs dann viel geben, was ihr fehlte, naja, zumindest auch einen Mann mehr. Es war ja eigentlich in der Regel keine Doppel-Sechs vergangene Saison, sondern am häufigsten eine Einzel-Sechs. Ja, und Julian Weigel auch im Testspiel jetzt dann in der Innenverteidigung neben Marvin Friedrich. Das, glaube ich, werden wir jetzt eher nicht sehen. Das wird nicht Schule machen nächste Saison. Überhaupt ein paar positionsfremde Einsätze. Der arme Franck Honorat. Jetzt dachten wir, er wird mal entfesselt und da vorne rechts außen spielen. Jetzt musste er aus personellen Gründen hinten rechts in der Viererkette aushelfen. Aber das wird auch nicht Schule machen. Dagegen aber vielleicht schon die Variante mit Thomas Schwanscherer. Der hat so ein, ja, wie soll man das nennen, keinen klassischen Rechtsaußen, so eine nach rechts hängende Spitze, könnte man fast sagen, gespielt und hat auch direkt getroffen. Carsten, wie vor einem Jahr in Saarbrücken, dritte Minute seines Einsatzes, direkt in der Vorbereitung abgestaubt. Und ja, ich glaube, das ist auch jetzt eher der Bereich, in dem man sich empfehlen muss, weil Tim Kleindienst schon, das spürt man einfach so von der ganzen Erscheinung und wie er sich da reinhaut, die Athletik, die Erfahrung auch und auch die Torquote der vergangenen Saison. Also den sehe ich schon sehr, sehr klar in der Startelf im ersten Pflichtspiel, sofern man das jetzt schon, weiß nicht wie viel, anderthalb Monate oder einen Monat vorher sagen kann. Währenddessen aber Tschwanscherer wirklich jetzt da in die Herausfordererrolle geht.
Ja, er muss sich da auf der Seite natürlich erstmal gegen Franck Honorat durchsetzen, der ja eigentlich der klassische Rechtsaußen- oder rechte Seitespieler ist. Aber bin wirklich gespannt. Ich glaube nicht, dass Tschwanscherer da diesen Zweikampf einfach so herschenken wird. Und dann wird ja das eintreten, was man sich eigentlich vom Konkurrenzkampf erhofft, dass jemand da wirklich angespornt ist, dass jemand da wirklich nochmal nachzieht. Und ich glaube, dass Tschwanscherer ja auch seine erste Saison gar kein bisschen gefallen hat. Er war immer wieder verletzt, ist immer wieder ausgefallen, hat vor der Saison in der Vorbereitung gezeigt, wozu er fähig ist, wenn er dann fit ist. Das war ja selten in der Saison und hat deswegen dann auch einfach diese vielen Fehlzeiten gehabt, musste immer wieder reinkommen, konnte sich im Grunde nie richtig einspielen und da bin ich gespannt, wenn er dann fit ist, wie weit er dann kommt. Klar, Kleindienst ist natürlich aufgrund seiner Erscheinung und aufgrund seiner Karriere und aufgrund dessen, dass er einfach auch ein Zugang ist, den sich Borussia jetzt geleistet hat, als Anführer auch explizit von Gerardo Seoane, von Roland Wirkus, dem Manager, gesagt. Und klar, da ist Tschwanscherer jetzt ein bisschen in der Herausfordererrolle, aber ich sehe auch immer noch die Variante mit zwei Spitzen. Und da fände ich es aber als Gegner ganz schön unangenehm, wenn da plötzlich Kleindienst und Tschwanscherer auf einen zukommen. Ich bin wirklich mal gespannt, wie Seoane das löst. Es gibt ja diese klassische 4-4-2-Variante, wo dann Honorat dann eben auf dem Flügel spielen könnte und die beiden vorne. Na, ich bin wirklich mal gespannt, was sich der Trainer da einfallen lässt. Er hat auf jeden Fall, und das ist, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, zeigt, dass er hat richtig gute Optionen im Kader und mit denen kann er arbeiten, muss er arbeiten. Das ist die Herausforderung, aber auch die Aufgabe für Seoane.
Ja, zu den Optionen zählen auch die ganz Jungen, jetzt nicht Startelf und sehr wahrscheinlich auch nicht Kader in der Anfangsphase der Saison, aber das ist ihr Ziel, das irgendwann zu schaffen. Und deswegen war es gut für Niklas Swieder und Kilian Saug, sich dann auch mehr jetzt in dieser Form zeigen zu dürfen. Beide 45 Minuten bekommt Swieder auch positionsfremder als Innenverteidiger. Ihm wird ja so eine gewisse Reife mit seinen gerade mal 17,5 Jahren schon attestiert, war ja auch schon Kapitän in der U17-Nationalmannschaft und ist auch so ein Typ, wo man sagen kann, okay, wenn der seinen Weg geht, dann ist das auch einer, der im Mittelfeld für Ordnung sorgt, der auf jeden Fall selten wahrscheinlich dumme Sachen macht, während Kilian Saug, also es ist nicht seine Aufgabe, dumme Sachen zu machen, aber es ist seine Aufgabe, viele Sachen zu machen. Das ist auf jeden Fall ein sehr umtriebiger Flügelspieler, Straßenfußballer, hat Seoane gesagt, auch natürlich noch ein bisschen Jugendfußballer. Das ist jetzt der Sprung, den er machen muss, also diesen Reifegrad muss er da jetzt erlangen, nicht nur viel zu machen, sondern eben auch die richtigen Sachen. Hat, glaube ich, in der vergangenen Woche viel Lehrgeld gezahlt, auch im Training. Aber das gehört eben auch dazu. Das ist jetzt wirklich kein Spaziergang da in die Bundesliga, sondern da gilt es jetzt hart zu arbeiten. Das muss der Spieler machen. Aber hab den Eindruck, und das ist so ein Unterschied zu Vorjahren, dass auch Borussia da jetzt so richtig investieren will. Nicht finanziell, sondern einfach viel Arbeit in diese Talente, damit der Sprung dann auch wirklich gelingt.
Ja, das ist alleine schon die Installation von Toni Janschke im Trainerteam deutet ja schon darauf hin, dass man da jetzt ganz konkret härter dran arbeiten will, mit Philipp Schützendorf als Leiter Entwicklung und natürlich auch mit Guido Streichsbier, der vergangene Saison vom DFB gekommen ist, ein Trainer, der unheimlich viel spricht mit den Talenten auf dem Platz. Das ist schon deutlich geworden, einer, der sich sehr intensiv mit ihnen beschäftigt, Toni Janschke auch immer wieder in 1:1 Trainingssituationen mit den jungen Leuten, mit Boteli, mit Swieder, mit Saug. Und ich glaube, Saug und Swieder sind gerade in dieser vergangenen Woche doch vielleicht sogar an die ein oder andere Grenze gestoßen, weil sie jetzt eben merken, dass eben auch die Athletik, die Körperlichkeit im Männerfußball dann nochmal mehr gefordert ist. Du hast es gesagt, Swieder schon ein bisschen weiter, aber Saug, der ist ein reiner Straßenfußballer, der konnte viel einfach mit seinem Talent lösen, aber jetzt gibt's halt auch mal richtig Gegenwehr und das sind jetzt die Wochen, in denen sich beide da durchsetzen müssen und die, glaube ich, beiden auch mal richtig wehtun können. Nicht im Sinne, dass sie da jetzt gefoult oder irgendwas werden, sondern einfach, sie müssen kämpfen. Sie haben immer wieder auch Stabi-Einheiten mit den Athletiktrainern, wo sie dann allein unterwegs sind, laufen und wie gesagt Stabilitätsübungen machen. Also ja, ich glaube, die beiden, die werden abends gut schlafen in dieser Zeit. Und wichtige Zeit. Und ich glaube, dass wir beide auch im Trainingslager sehen werden.
Ich wollte es gerade sagen, das wird sich jetzt diese Woche erweisen, wo sie dann nächste Woche schlafen, ob sie im feinen Seehotel Überfahrt residieren am Tegernsee. Weiß nicht, ob beide Jungs schon mal 5 Sterne geschlafen haben in ihrem Leben. Ich glaube, da ist die U19, wenn die auf Trainingslager und so weiter ist, etwas niedriger unterwegs. Oder beide kennen ja auch die Sportschule.
Das hoffen wir doch,
oder? Ja, genau, das hoffen wir. Und die Sportschule Wedau zum Beispiel werden beide ja gut kennen, von gewissen Sichtungslehrgängen. Aber ja, genau, diese Entscheidung wird jetzt fallen. Charles Herrmann und Vinzli Boteli, falls ihr die vermisst habt, die haben U23 gespielt am Wochenende, ein Testspiel gegen Rot-Weiß Essen, 1-1, haben davor auch schon gegen den saudischen Zweitligameister gespielt, als Borussia das Testspiel sogar gewonnen hat. Beide Testspiele in Holland gewesen. Ich denke, Herrmann und Boteli werden dann auch am Samstag U23 spielen gegen Oberhausen beim Regionalliga-Auftakt. Mal gucken, ob sie danach reisen. Aber bei Saug und Swieder bin ich mir auch relativ sicher, dass sie jetzt diesen Ausflug an den Tegernsee gewährt bekommen.
Finde ich auch enorm wichtig, einfach um sie als Teil der Mannschaft zu definieren. Das sind ja immer so diese Zeit in der Vorbereitung, in der sich dann auch eine Mannschaft zusammenrauft, zusammenfindet, in der auch hierarchische Positionen vergeben werden und dann ganz einfach präsent zu sein bei vielen Dingen, beispielsweise beim Mannschaftssingen, das die Neuen dann ja aufführen müssen im Trainingslager oder dürfen oder können oder wollen. Wie auch immer das dann ist, das sind einfach so die Kleinigkeiten, die dazu beitragen, dass auch ein junger Spieler in der Mannschaft ankommt. Und das Paradebeispiel hast du ja eben schon genannt, der ist ja jetzt so unheimlich präsent, dass er bei England spielen hinter dem ehemaligen englischen Nationaltrainer Southgate zu sehen war, dass jetzt, selbst wenn er nicht spielt, sein Trikot unterwegs ist auf dem Platz, nämlich Rocco Reitz. Das heißt also, er vergangene Saison hat es ja vorgemacht, aus der Herausfordererposition vorbeizuziehen an den anderen. Und so ganz, Yannick, ist das Thema Debüt eines 17-Jährigen bei Borussia in einem Pflichtspiel, Klammer auf, der Einzige, der das bisher geschafft hat, ist Karl-Heinz Flipsen. Und Klammer zu, Saug und Swieder sind beide 17 und werden es auch noch bis Anfang des nächsten Jahres sein. Das heißt also, da besteht die Option. Und so ganz, was das Pokalspiel in Aue vielleicht angeht, so ganz bin ich da auch nicht raus zu sagen, na, vielleicht setzt der Sioane da noch ein Zeichen, aber jetzt ist erstmal wichtig, beide sind dabei, beide haben die Chance, sich zu zeigen, vor allem aber beide haben die Chance, in diese Mannschaft mit reinzuwachsen.
Ja, stimmt, vielleicht macht man auch einfach einen Haken hinter dieser 17-jährigen Sache und sagt dann, okay, hier ein paar Minuten im Pokalspiel, das ist die Belohnung für, wenn es dann gute Arbeit war, in der Vorbereitung und wenn ihr mehr wollt, weiter so. Das sind auch Methoden, die man da anwenden kann. Genau, deswegen also komplett ausschließen kann man das nicht. Swieder wird Anfang Januar, 18 und Saug im März nächsten Jahres. Also ja, ein paar Chancen bieten sich bis dahin noch. Ich glaube erstmal, das ist jetzt alles Wesentliche zum Testspiel. Gerardo Seoane wird wahrscheinlich sagen, Mensch, 17 Minuten über ein Testspiel, das erste in Wegberg. Ich weiß noch, letztes Jahr, als ihr da wart, wollte er fast gar nichts darüber sagen. Aber jetzt hat er dann doch bereitwillig Auskunft gegeben am Samstag, das einfach so eingeordnet, wie es nun mal geht. Ums Ergebnis geht es da wirklich gar nicht, auch wenn es einfach ja de facto besser ist, so ein Spiel zu gewinnen, als nicht zu gewinnen. Weiter geht's dann am Donnerstag mit dem Test bei Fortuna Sittard, einem Erstligisten aus den Niederlanden. Also das ist dann schon mal ein anderes Kaliber. Und Freitag reist dann die Mannschaft und auch ihr, Thomas Grülke und du, ins Trainingslager. Ich weiß nicht, muss Thomas eigentlich auch singen, wenn er das erste Mal am Tegernsee ist?
Also er wird bestimmt irgendetwas aufführen dürfen. Ich lasse mir mit Dirk Päffgen, unserem Fotografen, der auch mit dabei ist, mit Sicherheit was einfallen. Es ist eine gute Idee. Ich kenne allerdings Leute, die in diesem Podcast dabei sind, die bei ihrem Debüt nichts aufführen mussten. Also von daher gilt übrigens auch für mich.
Wollte ich gerade sagen.
Aber ich erinnere mich noch an ein schönes Foto, was wir damals gemacht haben mit dem Kollegen Jan Lustig, mit Dirk Päffgen und wir beide noch, glaube ich, etwas mehr kennbares Material auf dem Kopf. Ist ja auch schon was her. Aber Wir lassen uns was einfallen für Thomas Krulke. Mal schauen, vielleicht ja, irgendein Schuhplattler oder sowas.
Ja, er wird es lieben auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Also er ist, Thomas mag ja Natur, mag ja Wanderungen und von daher ist das natürlich genau sein Element da im Bayerischen. Und ja, aber er wird leider nicht viel Zeit haben, das kann ich ihm auch jetzt schon flüstern, denn man ist halt zum Arbeiten da und die Schönheit der Umgebung ja, gibt einem vielleicht ein nettes Surrounding, aber weitgehend sitzt man doch vor dem Laptop und ist am Schreiben, hat Termine. Wir werden ja immer mittags Termine haben mit Spielern, mit Funktionären, die mit dabei sind. Es wird zwei Testspiele geben, einmal gegen Holstein Kiel, finde ich interessant, gegen einen Aufsteiger und Ipswich Town, ein Club aus England. Ipswich Town, Kultverein aus England und ja, interessante Gegner im Trainingslager. Und dann bin ich mal gespannt. Ja, da wird sich vieles setzen, glaube ich. Es wird sich vieles setzen, auch mannschaftlich, hierarchisch. Da setzen ja Roland Wirkus und Gerardo Seoane große Stücke auf die neue Struktur, dass da eben jetzt die Hierarchie vielleicht auch noch klarer verteilt wird, weil das war ja eins der Probleme meiner Meinung nach und ich glaube auch deiner Meinung nach in der vergangenen Saison.
Ja, ich würde sagen, man dachte, es würden sich da Sachen setzen und festigen, aber so war es dann nicht, zumindest nicht nachhaltig in diesem Trainingslager. Und ja, das ist jetzt eine der Aufgaben, eines der Ziele. Und genau, also vielleicht können wir, du hast schon ein bisschen ja dafür geworben und sagen, was wir da so machen und wie viel wir da machen. Und wir sind mit zwei Reportern vor Ort und natürlich dann im sogenannten Backoffice in Mönchengladbach für euch. Und in dem Kontext sei dann vielleicht auch nochmal ein kleiner Werbeblock wieder eingeschoben. Wir haben ja gerade ein, ich würde sagen, sehr gutes bis unschlagbares Angebot für euch, nämlich das RP Borussia Jahresabo für 19,99 Euro. Das sind, wenn ihr das auf den Monat rechnet, weniger als 2 Euro. Und ich würde sagen, das, was ihr dafür bekommt, in Quantität und der Meinung sind wir, sehr häufig auch in Qualität, das lohnt sich schon. Und wenn ihr sagt, wir wollen eigentlich immer so umfassend, tiefgehend informiert werden über Borussia von Reportern, die auch, die immer da sind, die viele Gespräche führen, hintergründig, vordergründig und so weiter, in vielen Formaten. Dieser Podcast hier, der ist natürlich weiterhin kostenlos, aber dann denke ich, für 19,99, da kann man nichts sagen, würde mein Vater sagen.
Und da hat dein Vater mal wieder recht. Und ja, jetzt am Tegernsee, ich bin wirklich gespannt auf dieses Trainingslager. Es ist ja eigentlich immer so, dass man in so einem Trainingslager und aus und nach dem Trainingslager sehr positiv ist, was die Eindrücke angeht. Es sind immer viele Fans da, 400-500 Fans teilweise beim Training. Die Spieler haben die Chance, wirklich sich zusammenzuraufen, sitzen häufig dann eben in der Hotellobby zusammen und quatschen. Die Stimmung, ich kann mich wirklich an kaum oder kein Trainingslager im Sommer erinnern, in der die Stimmung wirklich wirklich schlecht war. Es ist immer Aufbruchsstimmung, nur die Sache ist, man muss es dann eben auch transportieren in die Saison hinein und das zeigt sich dann immer erst im Nachhinein. Aber Gerardo Seoane hat es ja gesagt, wir werden gleich noch weiter drüber sprechen, im Interview, das wir mit ihm geführt haben, er kennt die Mannschaft jetzt, die Mannschaft kennt ihn. Jeder kennt sich im Club, der Club kennt die Spieler, jeder weiß, was Sache ist und darauf will er jetzt aufbauen und da bin ich gespannt, was er im Trainingslager dann daraus macht.
Ja, was dieses Interview angeht, da sind viele unserem Aufruf schon gefolgt, ein Abo abzuschließen, sehr beliebt bei euch und auch wirklich jedem nochmal explizit ans Herz gelegt, sich das auch konkret durchzulesen. Das Interview mit Gerardo Seoane, ja, also er sagt auch sehr viel zu vielen Themen etwas. Ich glaube, wir sind da so, haben alles angesprochen, was jetzt zum jetzigen Zeitpunkt relevant ist. Ja, und es war ja ein besonderes Interview, Carsten. Marco Rose, Adi Hütter, Daniel Farke, die haben alle ein RP-Interview, glaube ich, gegeben in ihrer Zeit. Bei Rose, er war zwar 2 Jahre da, kam dann Corona auch dazwischen, was das erschwert hat. Aber jetzt war es für Seoane mal anders als jetzt für Sander, Stöger und so weiter, die neu sind, einfach ja, die Möglichkeit auch mal zurückzuschauen und vorauszuschauen. Das hatten nicht viele Trainer im Sommer bei Borussia in den vergangenen Jahren und gerade deshalb war es auch spannend, weil es natürlich einfach viel aufzuarbeiten gab vergangene Saison und viele haben sich ja auch gefragt, wie genau ist das passiert, was sind die Schlüsse daraus und dahingehend hat man einiges erfahren.
Ja, also Sioane hat sehr offen gesprochen, so offen, wie es ihm dann sicherlich auch möglich ist. Da werden natürlich, das muss man dann auch zugeben, da werden dann nur selten ganz große Geheimnisse verraten. Aber ich glaube, die Resonanz bei den Usern, bei den Lesern hat gezeigt, dass er viele Fragen tatsächlich, die im Raum standen für die Fans und für die Leser dieses Interviews und auch für uns natürlich beantwortet hat. Er hat sich mit Systemfragen auseinandergesetzt, hat da eine Richtung vorgegeben, die dann auch jetzt im Testspiel ja auch nachvollziehbar war, dass es eben eine defensive Viererkette geben wird, dass es sicherlich davor ein bisschen variantenreicher zugehen kann, dass man im Aufbau vielleicht auch mal auf eine Dreierkette setzt. Also genau das, was er gesagt hat, hast du ja auch eben im Testspiel beschrieben, ist dann für die Leute auch nachvollziehbar. Aber auch gerade diese Auseinandersetzung mit den Details, glaube ich, hat man gemerkt, auch zwischen den Zeilen, dass er da in sich gegangen ist und dass er auch nicht nur die Probleme bei anderen gesucht hat, sondern Sioane ist ein Trainer, das hat man in dem Interview, glaube ich, auch gemerkt, der schon dann auch bei sich selbst anfängt. Das ist etwas, was ihm, glaube ich, auch sehr wichtig ist, der eben fragt, was hätten wir als Trainerteam besser machen können? Was für Impulse können wir als Trainerteam, was kann ich als Cheftrainer der Mannschaft geben? Und ich finde, man sieht auf dem Platz auch, wenn man die Trainingseinheiten sieht, dass er präsenter geworden ist, dass aber zugleich auch die Co-Trainer mehr Rollen übernehmen, mehr Aufgaben übernehmen, dass er mehr abgibt, in manchen Übungen dann eben mehr der Beobachter ist in den Spielen und in manchen Übungsformen dann eben aber auch sehr präsent ist, sehr viel unterbricht, sehr viel spricht und auch kritisiert und auch mal lautstark kritisiert. Und ich glaube, das ist schon eine Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr, die man bei Sioane feststellen kann. Er hat halt gemerkt, auch vielleicht ein bisschen emotionaler dann zu sein. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Testspiel war, wobei ich glaube nicht, dass ein Bundesliga-Trainer im Testspiel dann da an der Seitenlinie das Rumpelstilzchen macht. Aber auf dem Trainingsplatz finde ich mehr Präsenz, um eben auch nachhaltiger diese Dinge, die er von der Mannschaft sehen will, wie Pressing-Situationen, wie wirklich Balleroberungen und wie Umschaltspiel, dann einfach zu unterbrechen, in der Situation zu sagen, so Leute geht's nicht oder so geht's und dann einfach als Trainer seine Zeichen zu setzen.
Ja, und das Wort Dominanz kam auch im Interview vor. Das hat er ganz klar gemacht, wie der Stil, die Herangehensweise grundsätzlich sein soll. Und auch nochmal rückblickend gesagt, er hat das festgemacht an diesem 0-0 gegen Union Berlin. Das war ja so einer der Tiefpunkte, auch spielerisch, fußballerisch, hat gesagt, so ein Spiel, das will keiner, die Spieler nicht, der Club nicht, die Fans nicht und auch nicht er als Coach. Und er sagte, aber in dem Moment ging es darum, über die Ziellinie zu kommen. Das ist nichts, womit man sich brüsten kann. Doch es ging nicht anders. Unser Anspruch ist das nicht. Und wenn das nicht der Anspruch ist, formuliert sich daraus natürlich der andere Anspruch, nämlich auch mal dominanter zu sein, in allen Spielphasen mehr Kontrolle zu haben, unangenehmer zu sein für den Gegner. Das sind natürlich jetzt noch Worte, aber es sind zumindest Voraussetzungen, Dinge, woran man dann auch die Arbeit messen kann in den nächsten Wochen und Monaten. Da sind jetzt so ein paar Pflöcke eingerahmt. Man sagen kann, okay, jetzt sind wir mal gespannt, wie das dann auch aussieht.
Ja, na klar. Ich meine, wir haben es ja nun auch vergangene Saison deutlich erlebt. Wir waren im Trainingslager zusammen in Heimstetten bei diesem 5-1 gegen den VfB Stuttgart, wo wahrscheinlich die Kollegen Stuttgart-Reporter schon das Schlimmste befürchtet haben, nachdem der VfB ja auch schon in der Saison vorher fast da in den Abstiegsstrudel reingeraten ist oder mittendrin war, vielmehr eine Relegation gespielt hat. Und Gladbach gewann 5-1, spielte da auf, Tschwanscharer schoss ein Tor nach dem anderen, Freistöße in den Winkel und Kopfbälle und was alles. Gumu rannte daher als wenn er ein ganz anderer wäre als in der Saison vorher. Naja, gut, in der Saison war es dann am Ende genau umgekehrt. Da war der VfB Stuttgart neben Leverkusen der Club, die Mannschaft der Stunde, der Saison, holte sich den zweiten Platz, spielt jetzt in der Champions League und Gladbach war am Rande des Abstiegskampfs. Also von daher so viel zum Thema Vorbereitung und Eindrücken, aber entscheidend ist einfach, dass da jetzt die Grundlagen gelegt werden. Sioane fordert das Team, glaube ich, auch körperlich, vielleicht sogar ein bisschen mehr als vorher, weil das Körperliche ist ja entscheidend. Am Ende wirst du über 90 Minuten konstant sein. Und diese Konstanz ist es ja, die Gladbach gefehlt hat. Viele Führungen wurden verspielt. Auch darüber hat Sioane gesprochen, dass das ein Hauptproblem war. Und wenn du körperlich fit bist, kannst du auch 90 Minuten und eben die Nachspielzeit wirklich vernünftig vom Kopf her, vom Körper her absolvieren. Und da muss jetzt wirklich die Basis gelegt werden für die gesamte Saison. Gladbach spielt ja nicht international, heißt, man weiß, dass es mindestens 35 Spiele geben wird. Das eine Pokalspiel, vielleicht noch ein zweites, vielleicht noch mehr, gewünscht noch mehr, aber maximal dann eben eine gewisse Summe. Und darauf muss man sich jetzt vorbereiten. Und da muss man sagen, waren vergangene Saison, glaube ich, 7 Siege. Da dürfen es dann schon mal eine Zweistelligkeit sein, mindestens. Und tabellarisch, das haben die Gladbacher angesagt, einstellig.
Genau, zweistellig, um einstellig zu werden in dem Fall. Und ja, die Maximalzahl der Spiele müssten ja 42 sein, ne? Wenn man dann noch Relegation spielt. Aber die sollte man nicht ausschöpfen. Deswegen ist das Maximum sind 42, das Optimum sind 40. Dann ist man im Pokalfinale, habe ich irgendwas vergessen? Nee, irgendwelche Supercups kann man nicht spielen. Weltpokal, Club-WM auch nicht. Da ist man nicht qualifiziert. Ja, deswegen mal schauen, wie viele es letztlich werden. Sioane hat auch noch über die Neuen gesprochen, hat wirklich gesagt, das sind Leute, die etwas zu sagen haben. Und man hätte das Gefühl, dass sie in der Kabine auch anpacken werden, weil das einfach ihr Naturell ist. Und das ist auch so eine Beobachtung dieser ersten beiden Wochen. Man merkt, das sind drei Neue. Für die ist das nochmal ein Aufstieg, jetzt in Gladbach zu spielen. Für Sander natürlich am allermeisten, aber auch für Stöger, auch für Kleindienst, auch wenn im Fall von Heidenheim ihr Club vor Borussia war vergangene Saison. Das ist für die bisher sozusagen der Karrierehöhepunkt. Tim Kleindienst mit fast 29, ja, so als Stürmer, da hat man ja auch noch, siehe Niklas Füllkrug, ein paar gute Jahre im Tank und kann sogar spätberufen noch ganz Großes schaffen. Auch Kevin Stöger wird sicherlich darauf spekulieren, vielleicht dann doch mal sein Debüt für Österreich zu feiern. Ja, und das ist was anderes, glaube ich, als wenn es Spieler sind, die schon mal Marktwerte über 35 Millionen hatten, die Champions League gespielt haben, die Nationalmannschaft gespielt haben, die so ein bisschen das Gefühl haben, na, sind eigentlich zu höheren Berufen, aber rufen das eben nicht mehr ab oder können es nicht mehr abrufen. Deswegen hat da so ein gewisser Switch jetzt im Team stattgefunden und da davon auch gespannt sein, wie das sich auswirkt.
Ja, und ich glaube, man kann dann schon auch vom Einzelnen oder von einzelnen Spielern auf das Gesamte schließen. Also was du gerade beschrieben hast, ist ja im Grunde Ambitioniertheit. Und genau das ist eben das, mit dem dann eben Sander, Stöger und Kleindienst unterwegs sein werden. Beide, du hast gesagt, bei Stöger und Kleindienst, es gibt ja in 2 Jahren eine Weltmeisterschaft. Beide in ihrem Alter sicherlich nicht die, die jetzt da die Tickets schon in der Tasche haben oder nah dran sind. Aber wenn du dich in Gladbach gut präsentierst, siehe Jonas Hofmann beispielsweise in den vergangenen Jahren, siehe auch Rocco Reitz, dann kannst du plötzlich ganz nah dran sein an einer Nationalmannschaft. Und was Kleindienst angeht, die Mittelstürmerdichte in Deutschland ist ja nach wie vor nicht sonderlich hoch, die Dichte der klassischen Mittelstürmer. Man hat ja bei der Europameisterschaft gesehen, wie auch ein Niklas Füllkrug das Publikum da mitgenommen hat, mit seiner Emotionalität und auch mit seiner Körperlichkeit. Also da haben die Leute schon Bock drauf, so einen deutschen Klassiker mal wieder zu sehen. Und Kleindienst war ja Torschützen oder tormäßig gleich auf mit Füllkrug. Ja, und Stöger, das ist ja wirklich einer aus dieser österreichischen Riege der Eleganz sozusagen. Ne? Man ist dann schnell bei Mozart und bei irgendwelchen Dingen, die mit Alpen, Maradona und was weiß ich. Aber vor allem ist er einer, der Bock hat, Fußball zu spielen, aber eben auch einer, der unangenehm ist. Das sagt er über sich ja auch. Also so ein bisschen Jekyll and Hyde, der dann eben Ballstreichler ist, aber den Gegner nicht unbedingt streichelt. Ich glaube, wenn wir mal bei Fortuna Düsseldorf nachfragen und das zweite Relegationsspiel ansprechen, dann wissen die schon, wovon wir jetzt gerade reden. Naja, und Sander ist im Mittelalter, eigentlich genau das richtige Alter und einer, der ich glaube, der weiß einfach, dass er hier eine richtig gute Chance hat, weil eben gerade in dem hierarchischen Bereich so eine Lücke ist, und da reinzustoßen und sich vielleicht ein bisschen sogar unentbehrlich zu machen, weil eben, du hast es eben auch gesagt, kein einziger Spieler so performt hat in der vergangenen Saison, dass er wirklich unantastbar ist. Und das wurde ja auch nochmal klar gesagt, es ist keiner unantastbar. Vielleicht am unantastbarsten ist Jonas Omlin als Nummer 1, aber auch da klare Ansage von Sioane: wenn was passiert, dann ist natürlich die Moritz Nikolas da. Also ja, ich glaube, Konkurrenz ist das Situation, worüber wir gerade sprechen. Und wenn die weiter angeheizt wird durch gute Leistungen auf allen Ebenen, dann kann das was werden mit Gladbach. Und dann kann auch dieser Schritt wieder ein bisschen nach vorne gehen.
Ja, und auf der Torwartposition sollten es auch nicht nur Verletzungen sein, die passieren müssen, dass da etwas passiert, sondern ja, Jonas Omlin muss da auch auf höchstem Niveau abliefern, sonst gibt es eben auch keine Garantie, dass er die Nummer eins ist, weil ja, Moritz Nikolas sich zumindest diese sehr gehobene Herausforderrolle verdient hat. Ja, vielleicht noch zum Schluss mal so ein kleines Transfermarkt-Update, das geht ja immer schnell in diesen Tagen, was so unterwegs ist. Ja, ich glaube, das am meisten diskutierte Gerücht war ja das um Robin Hack, den VfB Stuttgart und ja, weiß nicht, wie viele italienische Vereine. Alles nicht so heiß, wie es manchmal klang und gemacht wurde, aber natürlich schon ein gewisses Wenn-Dann-Szenario. Wenn der VfB Stuttgart Chris Führig und oder Silas verliert, dann kann das schon ein Thema werden und sicherlich auch in einem Bereich, über den Borussia dann aus finanziellen Gründen nachdenken muss. Aber bis jetzt ist es eben nicht so. Und deswegen ja, ist Robin Hack Spieler von Borussia Mönchengladbach und vor allen Dingen ja auch noch gar nicht in der Vorbereitung, denn die Fußsohle verhindert das ja weiterhin.
So sieht's aus. Also der Torschützenkönig der vergangenen Saison in Gladbach, ja, wartet noch mit der Rückkehr und natürlich hoffen die Gladbacher, aber ich glaube, er wird auf jeden Fall mitfahren ins Trainingslager, um da bei der Mannschaft zu sein, was ja auch wichtig ist. Aber entscheidend ist, dass man immer wieder feststellen muss, das, was wir gerade über die Stammplätze gesagt haben, im Grunde auch für den Transfermarkt gilt. Kein Spieler in Gladbach ist unverkäuflich. Also sollte es jetzt wirklich ein strammes Angebot für Robin Hack geben oder auch für Rocco Reitz oder auch für Jonas Omlin oder wen auch immer. Ich nehme jetzt mal die neuen Spieler raus, das wäre ein bisschen absurd. Aber dann wird sich der Verein zusammensetzen und darüber nachdenken. Dann werden die Bosse überlegen, können wir mit dem Geld andere Dinge tun, die uns dann weiterbringen? Ist das eine Tür, die aufgeht für uns, den Umbruch und die Kaderrestaurierung da nochmal weiter voranzutreiben? Also deswegen bis zum Ende der Transferperiode, Ende August, ist alles oder vieles, das meiste, möglich, wenn etwas passiert. Aber natürlich, Gerüchte sind natürlich auch Gerüchte. Das heißt also, in welchem Status dann wirklich Verhandlungen sind, beziehungsweise was dann wirklich stattgefunden hat, da muss man dann immer vorsichtig sein. Natürlich, Transferthemen elektrisieren die Fans immer. Kann ich auch verstehen. Macht ja auch Spaß, sich darüber Gedanken zu machen, wie Borussia Mönchengladbach, wie der Club, für den man dann ist, dann eben in Zukunft spielen wird. Aber ich glaube, Yannick, sind ja auch einige offensive Mittelfeldspieler unterwegs. Also da würde ich fast schon sagen, da kann man sagen, das ist jetzt im Moment kein Thema. Es sei denn, es passiert wirklich ganz viel.
Also da wäre ich schon fast sauer, wenn ein Gerücht um einen Mittelfeldspieler kursiert und das wirklich für ganz heiß verkauft wird. Also das, ne, entspannt euch. Ja, wenn Gladbach 2-3 abgibt, dann kann da auch wieder noch was passieren auf der Position. Aber ja, bis jetzt, ne, wenn Julian Weigel Innenverteidigung spielen muss im Testspiel, weil da wenig Leute sind und im Mittelfeld zu viele, dann ja, weiß jeder Bescheid. Und ja, vielleicht bei diesen ganzen Themen auch immer mal so die Interessen der einzelnen Parteien berücksichtigen, wer da alles mitmischt und vor allen Dingen nicht die Berater vergessen. Das macht, glaube ich, vieles auch einfacher einzuordnen.
Ja, klar. Ich meine, da wird natürlich auch der Markt ausgetestet. Da werden natürlich auch Möglichkeiten ein bisschen eruiert, indem man vielleicht auch mal ein Thema setzt. Alles erlaubt und auch alles okay, aber deswegen nicht bei jedem Gerücht gleich durchdrehen. Gilt ja auch für uns. Wir müssen ja auch immer wieder abwägen, was ist es jetzt wirklich, eine große Geschichte, eine kleine Geschichte, was ist wirklich dran. Man hört da natürlich nach, aber ja, ich glaube, es wird uns noch das eine oder andere über den Weg laufen und nochmal, das ist auch gut so, Sommer ist halt Spekulationszeit und was wäre dann denn ein Sommer ohne Spekulation? Das wäre ja auch langweilig. Also von daher,
ja, das ist ja eine
nehmen wir es so mit.
Eigene Sportart quasi, so nebenbei. Und aber ja, ganz klar war dann aber die Lage am Sonntag, als aus den Niederlanden berichtet wurde, und wir hatten es auch schon gehört, dass sich da was anbahnen könnte, dass Jan Olschowski dann jetzt doch einen Leihverein gefunden haben soll. Wenn ihr das hört, ist es vielleicht schon fix. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es das noch nicht, aber es deutet viel darauf hin, dass es dann De Graafschap wird. Ein ja, man ist immer mit Traditionsvereinen schnell vorn dabei, aber ist irgendwie so, ja, ist eigentlich ein Fahrstuhlverein, ein sehr klassischer in den Niederlanden, ist jetzt in der zweiten Liga unterwegs. Luc de Jong und Klaas-Jan Huntelaar haben da in der Jugend gespielt und Guus Hiddink ist wahrscheinlich so der berühmteste Zögling, hat da auch als Co-Trainer seine große Trainerlaufbahn begonnen, 90 Minuten von Gladbach, so ja, bei Arnheim, ein bisschen hinter Arnheim. Findet man dieses kleine Städtchen, da wird Jan Olschowski dann wohl in der nächsten Saison das Tor hüten. Und damit, Carsten, geht er so ein bisschen den Moritz-Nikolas-Weg. Nicht, indem er jetzt schon zum vierten Mal verliehen wird, aber die letzte Leihe von Nikolas zur Roda Kerkrade, die führte ja auch in die zweite niederländische Liga.
Ja, und ich glaube, das ist sicherlich für ihn auch sinnvoll. Es geht ja darum, dass er spielt. Also die Gladbacher haben zwei Eigengewächse plus die Nachwuchsleute, die dann noch im Kader sind, die eben als dritter Torwart fungieren können. Und Jan Olschowski hat ja nun genug Regionalliga-Erfahrung gesammelt und das ist für ihn dann der nächste Schritt, mal eine ganze Saison zu spielen. Und das hat sich bei Nikolas eben bezahlt gemacht, dass er eine ganze Saison in Köln gespielt hat und dort dann eben die Erfahrung gemacht hat, die ihn dazu befähigt hat, dann eben eine absolut safe Nummer 2 hinter Jonas Omlin zu sein und dann eben auch eine Nummer 1 zu sein, als Jonas Omlin ausfiel. Also das hat sich absolut bezahlt gemacht. Ist natürlich trotzdem eine schwierige Kiste für Olschowski, weil selbst wenn Omlin nicht da ist, ist ja noch Nikolas da und der hat sich ja gerade aufgestellt als zweiter Mann und auch klarer zweiter Mann. Da gibt's ja auch gar kein Vertun. Deswegen der Weg für Olschowski über die Niederlande. Wir erinnern uns an einen anderen ehemaligen Gladbach-Torwart, Janis Blaswig, der darüber ja dann zu RB Leipzig gekommen ist, über Heracles Almelo, erste Liga natürlich und am Ende dann bis zur Einladung einer der deutschen Nationalmannschaft gekommen ist. Also der Weg über Holland ist auch für deutsche Torhüter über die Niederlande, Holland ist ja nur eine Provinz in den Niederlanden, über die Niederlande ist für deutsche Torhüter ein gangbarer und ich bin wirklich mal gespannt, wie es da bei Olschowski weitergeht, ob er dann langfristig wirklich noch weiter Gladbacher bleibt oder vielleicht dann auch irgendwann sagt, wie es dann Blaswig auch irgendwann getan hat, da sehe ich jetzt keine Perspektive, aber zunächst einmal guter Move.
Ja, viele haben so in der ersten Reaktion gesagt, zweite niederländische Liga, war da nicht was Höheres möglich, aber ja, ist dann doch schon so, dass niederländische Erstligisten, deutsche Zweitligisten, geschweige denn Bundesligisten sich die Nummer 1 wahrscheinlich eher selten ausleihen oder es ist wie beim VfB Stuttgart ein Nationaltorhüter mit Alexander Nübel, deswegen ist vor allen Dingen wichtig, dass er da eigentlich jetzt eine Einsatzgarantie hat. De Graaf Schaap hatte seinen Stammtorwart letztes Jahr auch ausgeliehen von Feyenoord, der ist jetzt wieder woanders hin verliehen worden von Feyenoord. Also ja, da gibt man dann also auch so einem jungen Torhüter eine Chance und da hat er, wenn er gesund bleibt, eben die Perspektive, wahrscheinlich jedes Spiel zu machen. Von daher, ja, dürfte die Nummer dann über die Bühne gehen. Vielleicht ist sie das schon, wenn ihr das hier hört. Und dann zumindest mal ein offizieller Transfer wieder.
Ja, wir gehen ja davon aus, dass es noch weitere geben wird. Die Kandidaten hauptsächlich sind ja Nico Elvedi und Manu Kone, der im Moment bei den Olympischen Spielen ist. Elvedi im EM-Urlaub und Prognose bei beiden meinerseits schon, dass da was passieren wird. Die Frage ist halt, in welchem Umfang. Und das ist natürlich das Entscheidende für Gladbach, dass schon ein bisschen was bei rumkommen sollte. Aber gerade was Kone angeht, um das Mittelfeld auch ein bisschen personell zu entlasten und auch, man muss es ja einfach sagen, ich glaube, für beide Seiten ist die Erkenntnis da, dass da Gladbach nicht mehr der optimale Verein ist seitens des Vereins, weil eben Kone andere Dinge im Kopf hat und er selber auch den nächsten Schritt machen will. Er will sich für die A-Nationalmannschaft empfehlen und da will er dann vielleicht sogar bei Paris Saint-Germain oder so sich zeigen. Also ich bin gespannt, was da noch kommt. Und entscheidend ist ja, dass er gesund bleibt und dass LVD dann tatsächlich in der Premier League möglicherweise einen Club findet. Wobei sicherlich er auch einer ist, der für spanische Clubs interessant sein sollte und könnte. Bin gespannt, aber meine Prognose ist, dass beide bis Ende August nicht mehr in Gladbach sein werden.
Ja, Moni Kone dann Mittwoch, glaube ich, das erste Mal bei den Olympischen Spielen im Einsatz gegen die USA in Marseille, aber nicht in Paris. Und ja, ich glaube, Paris Saint-Germain ist schon so eine Kategorie, wo er wahrscheinlich sich auch sieht, eher da nicht bei Lyon oder so, was ja zuletzt mal aufkam, weil Alexandre Lacazette ihn so gelobt hat. Also ja, da sieht er sich zu höherem berufen, wahrscheinlich Champions League Fußball. Mal schauen, wer und wo und wann es dann klappt. Ja. Und ich würde sagen, wo ich da oben jetzt die 45-Minuten-Marke sich nähern sehe, haben wir für diese Woche erst einmal wieder alles bearbeitet. Und das nächste, was ihr dann von uns hört, ist aus dem Trainingslager am Tegernsee. Und zwar von dir und Thomas. Ich mache Urlaub nächste Woche. Ich bin in Paris. Manu Kone noch nicht, aber ich werde mir das mal ansehen, da bei den Olympischen Spielen.
Ja, da kann ich natürlich nur viel Spaß wünschen. Vermute, wird relativ wenig los sein in Paris in der Woche.
Ja, im August ist immer sehr ausgestorben da.
Ja, insbesondere wenn Olympische Spiele sind, ist Paris, glaube ich, kaum belegt. Aber dir natürlich viel Spaß. Wir werden am Tegernsee sicherlich etwas mehr Natur um uns herum haben als du in Paris. Aber ja, ganz fußballorientiert, du bist ja, was die Sportarten bei Olympia angeht, dann etwas breiter aufgestellt und ja, schauen wir mal, wichtig für Gladbach wäre, dass eben Kone diese olympischen Fußballspiele unverletzt übersteht, damit dann nicht wieder die Situation da ist, dass er verletzt ist und eben kein Transfer möglich ist. Das ist ja so der gängige Running Gag in Anführungsstrichen der vergangenen Jahre gewesen, eigentlich seiner gesamten Gladbach-Zeit. Er schafft es womöglich ohne jegliche Sommervorbereitung durch diese Zeit zu kommen. Und ja, von daher werden die Gladbacher eben da schon die Daumen drücken, A, gut zu spielen und B, unverletzt aus dem Turnier zu gehen. Und ja, schauen wir mal. Also mit anderen Worten, Fohlenfutter ist auf Reisen in der nächsten Woche und überall und nirgends. Sagen wir für heute, weil ja das Spiel in Sittard ansteht, ein sportverbundenes Vergnügen in dieser Woche.
Ja, euch ein seeverbundenes und in dem Sinne viel Spaß und bis demnächst. Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.